Schön, euch zu sehen. Das ist sicher über ein Jahr her, wo ich so viele Menschen auf einem Haufen gesehen habe. Also in der Schweiz ist immer noch bei jedem Gottesdienst auf 50 Leute beschränkt. Aber es tut gut, euch zu sehen. Und auch die, die hinter einem Bildschirm, hinter irgendeinem Gerät sitzen, liegen, stehen, was auch immer, seid auch ganz herzlich willkommen, auch die, die es irgendwann mal anschauen werden. Schön, bist du mit dabei. Wie Doris schon gesagt hat, wir sind ja immer noch mitten in dieser Predigtreihe drin über Johannes, frag Johannes, aber ich habe gedacht, ich frage jetzt euch zuerst einmal etwas. Also ihr müsst nicht antworten, aber überlegt euch mal, wie ihr antworten würdet. Was wären so Kennzeichen, die Leute über sich selber sagen würden, so Charakterzüge, Eigenschaften, Leute, die berühmt sind, Leute, die erfolgreich sind, Leute, die Einfluss haben, die Macht haben. Vielleicht, ich bin kompetent, ich bin schön, bin erfolgreich. Wenn man Jesus diese Frage gestellt hätte, wie hätte er geantwortet? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Okay. Er war doch ein Mann. Also, das tönt so nach Weichei. Nach einem Waschlappen ohne Rückgrat, oder? Nach jemand, mit dem man machen kann, was man will. Oder vielleicht doch nicht. Ich finde das auf jeden Fall eine unglaubliche Aussage von der berühmtesten Person, die je gelebt hat. Eine Definition von sich selbst. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. In Johannes 13 haben wir ein Kapitel vor uns, das wie kaum ein anderes uns das Wesen von Jesus zeigt, seinen Charakter. Und ich habe dieses Kapitel überschrieben mit dem Satz, den Doris schon zitiert hat, wenn der Boss bestimmt, und ich weiß eben auch nicht so genau, welche Assoziationen dann bei euch so ablaufen, vielleicht das Schild vor einem Büro vom Boss, ich bin der Boss, Paragraph 1, Paragraph 2, ich habe immer recht. Paragraph 3, du tust, was ich sage. Und Paragraph 4, sollte ich einmal nicht recht haben, tritt automatisch Paragraph 1 und 3 in Kraft. Okay, da weiß man, woran man ist. Der Umgang mit Vorgesetzten, mit Leuten, die Macht haben und Einfluss haben, ist ja nicht gerade so einfach. Wie schnell kommt da die Reaktion, die da oben, die machen sowieso, was sie wollen. Und wir müssen immer machen, was die wollen. Egal, ob das der Lehrer ist oder der Vorgesetzte oder der Abteilungsleiter oder die ganze Regierung. Unterordnung und Einordnung, die sind in unserer Gesellschaft absolut verpönt. Jeder will sein eigener Boss sein. Das ist die Maxime in unserer Gesellschaft. Ich will mich nicht irgendwie einschränken lassen. Nun, Jesus war der Boss, ganz eindeutig. Er war mit 12 Männern unterwegs. Er hat diese Männer trainiert, geschult. Er hat sie gelehrt. Diese Männer werden in der Bibel Jünger genannt, was nichts anderes heißt als Schüler. Also er war der Lehrer, das waren seine Schüler. Und mit ihnen war er unterwegs. Und jetzt wusste Jesus, meine Zeit ist abgelaufen. Sein Vater hatte ihm offenbart, am Freitag wirst du sterben. Und jetzt war Donnerstag. Sie trafen sich zum Abendessen, Jesus mit seinen 12 Männern, so etwas wie eine Henkersmahlzeit. Ihm war das bewusst, seinen Leuten nicht. Und Jesus wusste, heute Abend habe ich die letzte Möglichkeit, absolut die letzte Möglichkeit, meinen Leuten das Wichtigste mit auf den Weg zu geben. Nachher habe ich keine Möglichkeit mehr. Jetzt muss ich es tun. Nun, die 13 Männer, sie hatten in einem Haus, in einem oberen Stock gemietet. Dort wollten sie gemeinsam essen. Diese 12 Männer, diese Jünger, sie waren immer noch völlig aufgezwirbelt. Sie hatten nämlich am Sonntag erlebt, wie Jesus wie ein Popstar in der Hauptstadt von Israel, in Jerusalem, eingeritten ist. Und die Leute haben ihm zugejubelt, haben geschrien, König der Juden. Und für sie war klar, die ganze Woche über, die Botschaft haben wir verstanden. Jesus wird jetzt als König eingesetzt, er baut jetzt sein Reich auf und jetzt geht es darum, dass wir die besten Ministerplätze kriegen. Wo habe ich am meisten Einfluss? Wo werde ich am meisten verdienen? Wo werde ich am meisten bewirken können? Das war so das Thema an diesem Männerstammtisch. Es war ein Gerangel im Gang, wer welche Aufgabe bekommen könnte. Und immer wenn man so gemeinsam irgendwo hinging in ein Haus, kam man am Eingang vorbei und dort war immer eine Schüssel mit Wasser und ein Handtuch. Warum? Wenn man in Jerusalem zur damaligen Zeit draußen auf der Straße war, da gab es keinen Asphalt oder sowas, sondern nur Staub. Und die Leute waren in offenen Sandalen unterwegs, das heißt, sie hatten immer enorm dreckige Füße, jedes Mal, wenn sie in ein Haus reinkamen. Und deswegen war das Erste, was man gemacht hat, man hat die Füße gewaschen, so wie wir die Hände waschen vor dem Essen. Das war das Erste. Und jetzt war es so, dass wenn man in ein Haus kam, war die niedrigste Person von diesem Haushalt an der Tür und hat diese Drecksarbeit gemacht, diese Füße gewaschen. Meistens war das ein Sklave oder eine Sklavin. Und jetzt kommen diese 13 Männer, und die kommen ja nicht in einen Haushalt, sondern sie sind der Haushalt. Und jetzt laufen sie an diesem Wasserbecken vorbei und die offene Frage ist, wer ist der Niedrigste von uns? Wer ist der Demütigste? Wer macht jetzt die Drecksarbeit? Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie gingen alle mit dreckigen Füßen vorbei. Keiner war bereit, die Drecksarbeit zu machen. Also das Bild muss man sich jetzt vorstellen. Die Jünger waren beschäftigt mit einem ganz bestimmten Thema. Dann legten sie sich hin zum Essen, weil damals lag man beim Essen. Und jeder streckte die dreckigen Füße dem anderen ins Gesicht. Sehr appetitlich. Okay. Aber sie waren ja eben beschäftigt mit ihrem Thema. Wenn wir jetzt nicht nur das Johannesevangelium nehmen, sondern auch die anderen Evangelien, dann lesen wir, was dort geschah. Es entstand unter ihnen ein Streit, wer von ihnen der Größte sei. Das war das Thema, nicht wer der Niedrigste ist. Wer der Größte ist, das ist jetzt entscheidend. Also da waren 12 streitende Männer. Mit dem Thema, wer ist der Beste, wer ist der Stärkste, wer ist der Wichtigste, wer ist der Fähigste, wer ist der Begabteste. Also ich habe mir nur mal überlegt, wie es mir als Jesus gegangen wäre. Also ich wäre in eine Depression gefallen. Ich hätte gedacht, mein ganzes Ausbildungskonzept die letzten 3 Jahre hat völlig versagt. Die haben nichts verstanden. Ich habe ihnen doch völlig andere Werte beigebracht. Was ist denn da los? Steigen wir mal ein in unseren Text. Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 1 bis 3. Das Passafest stand bevor Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Dieser Text sagt sehr viel über das Wesen von Jesus aus. Ich habe das mal zum Vorab-Hinstellen mal so zusammengefasst. Jesus liebt dich grenzenlos. Als ich diesen Satz formuliert habe, war ich mir bewusst, dass das eigentlich eine dumme Formulierung ist, weil die meisten von euch wissen das. Und deswegen haken wir das schnell ab. Ja, klar, stimmt. Aber überlegen wir mal, was das wirklich bedeutet. Jesus liebt uns grenzenlos. Was wir jetzt gerade gelesen haben, drei Dinge, was Jesus wusste. Jesus wusste, dass er vom Vater kommt und zum Vater geht, und was jetzt nicht im Text steht, er in einer ganz engen Beziehung mit dem Vater gelebt hat, hier auf Erden. Das heißt, Jesus ist der Mensch, wenn wir jetzt diesen Fokus nehmen, der Mensch, der die engste Beziehung zu Gott gelebt hat. Und was hat das für Auswirkungen gehabt in seinem Leben? Er wurde zu Menschen gedrängt. Er wollte mit Menschen zusammen sein. Jesus war umgeben von religiösen Menschen. Und auch heute gibt es ganz viele religiöse Menschen. Und jeder von uns hat so ein religiöses Gen in sich. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir religiös sind? Dann hat Gottes Nähe oft die Auswirkung, dass wir uns absondern von Menschen. Dass wir auf Menschen runterschauen, die nicht so sind wie wir. Die nicht das glauben wie wir. Die Dinge machen, die wir für falsch halten. Wir sondern uns von Menschen ab und manchmal stellen wir dann unser religiöses Getue dafür ins Schaufenster. Schaut mal, wie gut ich die Bibel kenne. Wenn ihr wüsstet, wie viel ich bete. Also sowas würde ich nie tun, wie was der getan hat. Und das ist ein sehr gefährlicher Satz. Jesus und seine Beziehung zum Vater haben ihn zu Menschen getrieben. Und zwar sehr, sehr häufig zu Menschen, die völlig daneben waren. Das wurde ihm ja am meisten zum Vorwurf gemacht. Dann, Jesus wusste, dass ihm alle Möglichkeiten gegeben waren. Der Vater hatte ihm alles in die Hand gegeben. Also Jesus hatte Macht. Hast du schon mal über diese Frage nachgedacht? Was macht Macht mit mir? Wenn du jetzt einfach auch so alle Macht hättest, wie würdest du mit Menschen umgehen, die dir im Weg stehen? Alle Möglichkeiten stehen offen. Wisst ihr, was Jesus mit seiner Macht gemacht hat? Er hat sie benutzt, um Menschen zu lieben, die eigentlich nicht liebenswert sind. Also mich zumindest. Unglaublich. Er benutzt seine Macht, um Menschen zu lieben. Ihnen einen äußersten Beweis seiner Liebe zu geben. Da war ja Judas dabei. Er wird auch für Judas sterben. Er gebraucht die Macht zum Lieben. Er hätte ja die Macht gebrauchen können, um seine Feinde loszuwerden. Er hätte seine Macht gebrauchen können, um das Kreuz zu umgehen. Er hätte seine Macht gebrauchen können, um einfach sein Reich aufzubauen. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat Menschen geliebt. Und er wusste, dass er mit einem Verräter mitten am Tisch sitzt. Und er hat auch diesem Judas die Füße gewaschen. Er hat auch diesen Judas geliebt. Stellt euch mal vor, wenn ihr so verraten werden würdet wie Jesus von Judas oder verleugnet wie von Petrus, das ist doch zutiefst verletzend, oder? Kränkend. Wie gehen wir damit um? Jeder von uns wird verletzt. Wir können das gar nicht umgehen. Es passiert. Wie gehen wir mit Menschen um, die uns verletzen? Gehen wir in die Haltung der Vergeltung? Rache? Oder Rückzug? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Jesus ging in die Offensive. Ich liebe. Und deswegen ist Jesus der Einzige, der wirklich das Recht hatte, uns zu befehlen, liebt eure Feinde. Weil er hat es gelebt. Liebt eure Feinde. Gehen wir zu den nächsten Versen, Vers 4 bis 11. Er, also Jesus, stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? Sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasch mir die Hände und den Kopf. Das ist wahrscheinlich der Einzige, der betet darum, dass es ihm den Kopf gewaschen wird. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Und das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht allein. Wir müssen zuerst begreifen, dass Jesus uns unglaublich grenzenlos liebt. Er will mit uns zusammen sein. Er will uns dienen. Er will in unserem Leben etwas bewirken können. Und jetzt stellen wir uns diese Situation von damals mal bildlich vor. Da war ein Raum voller stolzer Herzen und dreckiger Füße. Oder? Das Fest war in vollem Gang. Die 12 waren bereit, um den Thron zu kämpfen, aber niemand ums Handtuch. Gott sei Dank haben sich die Zeiten in den letzten 2000 Jahren vollständig verändert, oder? Wenn so eine Gemeinde einen Putztag aufruft, da wird ja jeder dabei sein, der das irgendwie einrichten kann. Einfach weil es ein Vorrecht ist, Drecksarbeit zu machen für Jesus. Oder? Oder doch nicht? Okay, ich stelle mir das so vor. Jesus zieht sich das Übergewand aus, die Jünger denken, was tut er jetzt? Dann zieht er sich den Sklavenschurz an, dann fängt er an, sich runterzubeugen und fängt an, die Drecksarbeit zu machen. 24 Füße waschen. Jesus sprach kein Wort dabei, aber es war wahrscheinlich eine lautstarke Botschaft, die darüber kam. Die Jünger hatten viel Zeit zum Nachdenken und fingen an nachzudenken. Und mindestens einem wurde es langsam peinlich. Je näher Jesus zu ihm kam, desto mehr fühlte er sich unwohl, weil ihm ganz bewusst war, eigentlich ist doch meine Aufgabe, ihm die Füße zu waschen. Und nicht er mir. Wir lesen in unserem Text: Niemals sollst du mir die Füße waschen, sagt Petrus. In Ewigkeit nicht. Verstehen wir, was Petrus hier tut? Er befiehlt jetzt dem Boss, was er zu tun hat. Er befiehlt dem Boss. Vielleicht hat er es sogar noch bildlich gemacht. Vielleicht hat er seine Füße versteckt unter seinem Übergewand. Nein, nicht mit mir. Geht nicht. Das tönt doch so nach Demut. Aber es ist nur versteckter Stolz. Es ist der Stolz, der Petrus immer noch regiert. Um Jesus dienen zu können, müssen wir uns immer wieder zuerst dienen lassen von ihm. Ausrüsten lassen, prägen lassen, um ihm dann dienen zu können. Ich nehme noch einen Schluck Wasser. James Sullivan, er hatte den Übernamen Frog, also Frosch. Er war ein extrem engagierter Christ. Deswegen hatte er auch den Übernamen Hüpfen, überall dabei sein. Er war auch auf jeder Konferenz, er war dauernd in der Gemeinde, er war dauernd am Dienen, er wollte Gott gefallen, er wollte Jesus dienen und hat das gemacht mit Vollgas. Aber er hat seine eigene Familie vernachlässigt. Und dann kam es so weit, dass seine Frau einen Nervenzusammenbruch hatte, in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde. Es wurde ganz schlimm und plötzlich stand er da mit einer schwer kranken Frau, zwei kleinen Kindern, um die er sich kümmern musste. Und für ihn brach die ganze Welt zusammen. Weil seine Überzeugung war, wenn ich Gott diene, dann ist Gott verpflichtet zu schauen, dass bei mir nichts passiert. Dass es einfach gut geht, dass alles gut läuft. Und jetzt war plötzlich dieser Glaubenssatz in Frage gestellt. Wie kann Gott das nur zulassen? Er war zutiefst enttäuscht von Gott. Er schrieb dann in einem Bekenntnis Folgendes: In diesem Augenblick, glaube ich, gab ich zu, dass ich mit Gott endgültig fertig war. Fertig mit dem christlichen Leben, das ich geführt hatte. Weil ich alles für Gott gegeben hatte. Und nun am Ende war mit einer gekränkten, einsamen, verwirrten Frau und einem Bündel Probleme. Es war Abend, er hatte noch einmal gebetet, er hatte Gott angeklagt, er hatte ihm die Kündigung geschrieben, er wolle mit ihm nichts mehr zu tun haben, wenn Gott ihn nur fertig machen will und eine solche Situation zulassen will und so weiter und so fort. Und dann wollte er sich einfach volllaufen lassen und abschließen. Dann klingelte es. Jack Johnson stand vor der Tür, ein Glaubensbruder aus der Gemeinde. Er fragt, ob er hereinkommen dürfe. Frog sagte, ja. Jack kam rein, hat nichts gesagt, nahm Frog einfach in die Arme und hat ihn gedrückt. Und gedrückt und gedrückt. 10, 15 Minuten lang. Und Frog beschreibt dann diese Anteilnahme, dieses Mitleiden, das in dieser Umarmung zum Ausdruck kam, ließ all meine negativen Emotionen wie Hass, Enttäuschung, Ärger, Wut gegen Gott sich einfach in Luft auflösen. Jack hatte kein Bibelvers zitiert. Er hat keine Mini-Predigt gehalten. Weißt du, es kommt schon wieder alles gut. Er hat ihn kurz gesegnet und ist wieder gegangen. In den nachfolgenden Monat haben viele aus der Gemeinde Frock unter die Arme gegriffen. Jemand brachte ihm einen Monat lang jedes Essen vorbei. Andere kamen und halfen, die Wohnung in Ordnung zu bringen, zu putzen. Im Briefkasten lagen mehrmals Briefumschläge mit Geldscheinen drin von anonymen Spendern, keine Ahnung, wer das war, um die hohen Arztrechnungen bezahlen zu können. Frock beschreibt dann, diese Liebe, die ich von Glaubensgeschwistern bekommen habe, die haben mein Herz geheilt und verändert. Ich musste lernen, mir dienen zu lassen. Und nicht nur immer zu dienen. Das ist die Lektion, die Petrus auch lernen musste. Ich muss mich zuerst von Jesus dienen lassen, um andere zu dienen. Und wie dient Jesus uns heute im Normalfall? Durch Menschen, in denen er lebt. Durch Glaubensgeschwister. Wir müssen uns auch von Glaubensgeschwistern dienen lassen. Und deswegen ist Gemeinde dermaßen wichtig. Weil Gemeinde funktioniert letztlich nur durch Gemeinschaft. Ich habe auch viele Livestream-Gottesdienste mitgemacht. Und das geht zur Überbrückung. Aber wir leben von Gemeinschaft. Jesus will dir dienen durch seine Leute. Aber dieses Dienen von Jesus, dieses Fußwaschen hat ja noch eine viel tiefere Wahrheit. Ich komme nochmals zurück, Vers 8 bis 10. Jesus antwortete, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Und Jesus erwiderte, wer vorher gebadet hat, ist im ganzen Körper rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Ihr seid alle rein, bis auf einen. Also Jesus nimmt jetzt eine natürliche Begebenheit aus ihrem Umfeld, um daraus eine geistliche Dimension zu schaffen. Wenn man zu so einem Essen ging, wie die Jünger zum Essen gegangen waren, hat man sich vorher gebadet. Man war rein. Aber durch den Weg, den man zurücklegen musste zum Ort des Essens, waren eben die Füße wieder dreckig. Und jetzt musste man die Füße waschen. Und jetzt sagt Jesus, ihr seid schon gebadet, bis auf einen, Judas, der nicht. Aber ihr seid gebadet. Warum? Er sagt dann ein bisschen später im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 3. Schon an euch zeigt sich, dass ihr rein seid, weil ihr das Wort, das ich zu euch geredet habe, angenommen habt. Also diese 11 Jünger haben Jesus geglaubt, dass er der Messias ist. Sie haben seinen Worten geglaubt. Sie wollten das tun, was Jesus gesagt hat. Und deswegen waren sie gebadet. Die Bibel gebraucht den Begriff, sie haben das Wasserbad im Wort gehabt. Sie sind gereinigt. Jeder, der sich Jesus Christus zuwendet und glaubt, dass er der Retter ist, ihm sein Leben hingibt, ihn um Vergebung seiner Schuld bittet, ihn bittet, in sein Leben hineinzukommen, der erlebt ein Vollbad. Der ist gebadet. Er ist gereinigt von aller Schuld, die sich je in seinem Leben befinden wird. Aber wir sind auf dieser Welt unterwegs, nicht in Sandalen, aber wir kriegen trotzdem dreckige Füße. Wir genügen nämlich im Moment dem Maßstab Gottes keinen einzigen Tag. Warum? Der Maßstab Gottes ist, dass wir genauso wären wie Jesus. Hat jemand von euch schon mal einen Tag genauso gelebt, wie Jesus das getan hätte? Dann müsste er dann die Predigt weitermachen. Das heißt, wir haben jeden Tag dreckige Füße. Und jetzt kommen wir zu Jesus und sagen, Jesus, bitte zeig mir den Dreck von heute. Ich möchte, dass du ihn wegnimmst. Und dann bring das zu Jesus, was dir in den Sinn kommt. Und du erlebst eine Fußwaschung. Und diese Fußwaschung, die brauchen wir jeden Tag. Damit wir Anteil haben an Jesus, Gemeinschaft haben mit Jesus. Sonst steht plötzlich etwas zwischen uns und das wäre doch sehr schade. Also Jesus will dir dienen. Aber es gibt noch eine weitere Wahrheit. Jesus will durch dich anderen dienen. Es gibt Leute wie Frock, die tun sich schwer, sich dienen zu lassen. Die sind immer am Dienen. Dann gibt es andere Leute, die haben überhaupt keine Probleme damit, sich bedienen zu lassen. Aber sie haben große Probleme, anderen zu dienen. Beides ist genauso falsch. Es braucht beides. Schauen wir uns den Text an. Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und damit habt ihr recht. Denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles. Nun handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens. Jesus ist der Boss. Aber er war sich nicht zu schade, die Drecksarbeit zu machen. Den Sklavendienst. Den Dienst, der die niedrigste Person in einem Haushalt macht. Und wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sollen ihm ähnlicher werden. Ich habe an meiner ersten Pastorenstelle, war ich auch verantwortlich für die Jugendlichen. Und wir trafen uns immer am Samstagabend im Gemeindezentrum zu unserem Jugendabend. Und dann mussten wir die Gemeinde noch putzen, damit die für den Sonntagmorgen dann schön gereinigt ist. Das wussten alle. Und es brauchte nicht lange, bis ich merkte, ich habe da 4 verschiedene Gruppen von Jugendlichen vor mir. Wenn der Abend sich dem Ende zuneigte, gab es Jugendliche, die waren plötzlich vom Erdboden verschwunden. Die waren den ganzen Abend da, aber plötzlich waren sie weg. Dann gab es Jugendliche, bei denen war es ein bisschen komplizierter. Der erste Teil war auch so. Die waren auch plötzlich vom Erdboden verschwunden. Aber wenn wir fertig waren, tauchten sie wieder auf. Wie durch ein Wunder. Ich habe keine Ahnung, wo die waren. Aber sie waren dann wieder da, weil sie wollten noch reden und so. Dann gab es Jugendliche, die haben sofort nach dem besten Job gegriffen beim Putzen. Da gibt es ja schon Abstufungen, oder? Keiner wollte den Drecksjob machen. WC putzen. Und dann gab es Jugendliche, die haben einfach geputzt. Wenn wir uns alle geholfen hätten, dann wären wir sehr schnell fertig gewesen. Und so blieb eigentlich an jedem Abend so ein Frust übrig. Ich habe mir damals gedacht, na ja, das ist die Unreife der Jugend. Aber ich kenne einige dieser Jugendlichen auch 30 Jahre später noch, heute. Aber bei einigen hat sich gar nichts verändert. Und da frage ich mich dann schon, was der Glaube an Jesus für Auswirkungen hat. Ein junger Innendekorateur bekam von seinem Abteilungsleiter den Auftrag, eine Probeteppichrolle zu einem Kunden zu bringen und dort die Maße zu nehmen und alles vorzubereiten, dass dann der Teppich gelegt werden kann. Als dieser junge Innendekorateur die riesige Teppichrolle sah, die war wahrscheinlich bedeutend größer als die, hat er zum Abteilungsleiter gesagt, ja, Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Ich bin Innendekorateur. Bitte geben Sie mir einen Lehrling mit, der diese Rolle da trägt. Das ist doch nicht mein Job. Der Boss hörte das, ging zum Abteilungsleiter und sagte, du sag diesem jungen Mann, er soll einfach schon mal zum Kunden gehen und dort alles ausmessen. Irgendjemand wird ihm dann diese Teppichrolle schon hinterherbringen. Der Abteilungsleiter ging zum Innendekorateur, sagte ihm das. Der grinste, war erfolgreich mit meinem Einsatz und fuhr zum Kunden. Dann klingelte es beim Kunden, der Innendekorateur ging an die Tür, öffnete und dann stand sein Boss mit der Teppichrolle vor der Tür. Und dieser Boss sagte zu ihm, junger Mann, Sie waren sich zu gut, diese Teppichrolle mitzunehmen. Es war mir ein Vergnügen, Ihnen diese hinterherzubringen. Wenn Sie noch irgendwelche andere Aufgaben haben, sagen Sie es dann einfach. Der junge Innendekorateur war geschockt, lief rot an und die Lektion saß. Er hat sowas nie mehr gemacht. Er war sich für Drecksarbeit nicht mehr zu gut. Und was war die Folge? Er ist in diese Firma ziemlich schnell aufgestiegen und 10 Jahre später hat er seine eigene Firma gehabt. Das ist der Weg des Segens, von dem Jesus spricht. Beginne anderen zu dienen im Namen Jesu, weil du weißt, dass Jesus dich liebt, weil du weißt, dass Jesus dir dient. Und jetzt kannst du für andere da sein und ihnen dienen. Im Namen Jesu. Und du bist auf dem Weg des Segens. Und die Frage, die Jesus übrig lässt an diesem Morgen ist, bist du auf dem Weg des Segens? Ich will beten. Jesus, ich bin immer wieder total fasziniert, wie du bist. Du bist so anders als diese Welt und als wir Menschen. Du setzt völlig andere Maßstäbe. Als Boss bist du nicht der, der Leute schikaniert, der Leute vor sich hertreibt, der Leute unterdrückt, sondern du bist der, der dient, der da ist, der Gemeinschaft will und Veränderungen schafft, die wir alle nicht schaffen. Schenk uns die Gnade, dass wir auf dem Weg des Segens leben können. Um deines Namens willen. Amen. Und jetzt wollen wir uns bewusst diesem Jesus zuwenden, ihm die Ehre geben, ihn anbeten, auch wenn wir immer noch ein bisschen eingeschränkt sind darin.